wenn er in der ersten Reihe.
Ja, da hat man Angst. Ne? Ist man so unter direktem Beschuss, wenn man so vorne sitzt. Wie in der Schule, ne? Ne? Einfaches Tuch um die Lenden, einfaches Tuch über dem rechten Schulter und dann noch ein einfaches Tuch.
Ja, beim Meditieren drauf gerade nicht kalt, aber jetzt ist
es. Meine ganze Schulter war eiskalt, ne?
Ich habe Gasstrahle. Brauchen wir nur.
Nein!
Anzumachen.
Das geht doch darum nicht, ne? Das geht um die Kälte. Okay. Einfach mal zu wissen, was ist Kälte, ne? Was ist das Gefühl von Kälte? Weil wir rennen ständig davon von Kälte. Also wenn ich da so sitzen würde, dann würde ich schwitzen, ne? Wie ein Affe.
Oder hat eine Klimaanlage da drin.
Was, wo?
Der hat eine Klimaanlage in der Jacke.
Nein, ich habe eine Klimaanlage im Herzen, ne? Das reguliert das schon, ne? Ist es euch mit der Reflexion klar? Habt ihr gemerkt, wie wenig ihr eigentlich wisst, was ihr da am Tag macht und warum ihr das macht? Und wie viel schwarze oder wie viel schwarze Flecken oder wie viele Stunden da einfach weg sind? Und wer hat da über uns bestimmt?
Das ist ja nur ein Tag von vielen Tausenden, oder?
Ja, das ist nur ein Tag, ne?
Ja.
Ja, und jetzt macht er das jeden Tag und dann wird es besser werden mit der Zeit, ne? Das ist nämlich, das ist der Sinn und Zweck dieser Reflexion, ne? Für Laien ist es gang und ist es machbar, ne? Und das wird auf lange Sicht, wird es euer Leben verändern, ne? Weil ihr nämlich dann plötzlich mitkriegt, dass ihr so viel Mist macht, dass alles zu unheilsamen Ergebnissen führt. Und wenn ihr das 10-mal mitkriegt oder 100-mal mitkriegt, dann werdet ihr das sein lassen. Ne? Das ist nämlich der Sinn und Zweck dieser Reflexion. Mitzukriegen, was wir in unserem Leben machen, warum wir das machen und welche Resultate es hat. Ursache und Wirkung zu sehen in unserem Leben. Ist eine Form der Untersuchung, die zur Weisheit führt, Weisheit der täglichen Weisheit unseres Lebens. Wenn es uns besser gehen wollen, dann müssen wir schon achtsam sein. Dann müssen wir gewahr, gegenwärtig sein. Und sonst machen wir immer wieder dieselben Fehler. Und dasselbe, wenn wir mal intensiv meditieren, ne? Einfach dann auch mal zu schauen, ne? Ja, dann lass doch mal den Körper abfallen. Dann lass doch mal die Beine kaputt gehen. Dann mal schauen, was passiert. Weil wenn du sie abschneidest, wird es auch nicht besser. Dann geht nämlich der Schmerz in die Arme. Und dann schneidet man die Arme ab. Und dann zum Schluss schneidet man sich jedes Stück ab, wo die Schmerzen drin sind. Und dann sind die Schmerzen immer noch da. Weil die Schmerzen nämlich nicht im Körper sind. Aber das müssen wir rausfinden mit Untersuchung. Genauso wie wir Schmerz untersuchen. Was ist Schmerz? Ha? Was ist es eigentlich? Wir sagen Schmerz und hauen ab. Gehen zum Doktor, rennen zum Doktor. Oder werfen die Pille ein. Was auch immer für eine Pille. Ne? Das will ich nicht. Kopfschmerz oder das oder Rückenschmerzen. Was ist das eigentlich Schmerz? Das wollen wir doch mal rausfinden. Nicht in den wissenschaftlichen Erklärungen, die uns ständig gegeben werden, sondern mal wirklich in unserem Körper naschen, was ist das dann eigentlich Schmerz? Dasselbe kann man auch bei Hitze machen, aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Da sitzt man nämlich da, und bei 35 oder 37 Grad in seiner Kutte, und dann, das ist so heiß, dass den meisten Menschen die Luft ausgeht. Und dann sieht man uns jetzt da und dann schützt man einfach. Zack. Und der Schweiß, und nachdem man eine Stunde gesessen hat, ist man Schweiß durchdrängt. Aber das ist, stört einen ja nicht. Das ist ja die Reaktion des Körpers. Und bei der Kälte hat er genauso eine Reaktion. Wir brauchen den Körper nicht zu kontrollieren. Ne? Der kennt sich am besten. Der weiß, wie er die Dinge mit den Dingen umgehen muss. Da braucht man nicht, da braucht man nicht mit dem Zitter zu interferieren. Was ist interferieren? Dazwischenfunken. Aber das ist das, wo die westlichen Menschen oder wo die Menschen danach ja abhauen. Schmerz, Kälte, Hitze. Das alles geht's nur immer wieder um den Körper. Immer. Das ist immer Körper. Was auch immer, wo es bei euch unangenehm ist oder oder wo ihr drunter leidet oder was euch unruhig macht, ist immer wieder der Körper. Es fällt immer wieder auf den Körper zurück. Deswegen muss man mal anfangen, diese Dinge zu untersuchen. Ihr haltet euren Körper warm, ne? So. Wie schaut euer Herz auf? Verzeiht mir, aber das ist eiskalt. Das hat nämlich überhaupt keine Gefühle, euer Herz. Das haben wir so vergessen, dass das vollkommen weg ist, ne? Es hat schon gar kein Mitgefühl mehr. Das Einzige, was uns noch interessiert, ist, ob es im Körper warm ist oder ob es im Körper zu heiß ist, ob es im Körper angenehm ist oder unangenehm ist. Das ist das, was uns interessiert. Wir selber. Aber das Herz, das ist verkümmert. Und ist das Herz in Ordnung, ist der Körper auch in Ordnung. Ist das Herz nicht in Ordnung, dann gibt's natürlich, dann treten die Probleme im Körper auch auf. Aber wir versuchen die Probleme nicht im Herzen zu lösen, sondern immer nur im Körper. Ne? Und deswegen wird's auch nicht besser werden. Es kann gar nicht besser werden. Die Probleme kommen nämlich vom Chitta her. Vom Herzen her. Ne? Und wenn das Herz nicht weich ist, wenn das Herz nicht warm ist, dann können wir gar nicht in die Zustände rein. Das blockt nämlich genauso ab, ein kaltes Herz. Blockt vor den Zuständen ab. Man kann doch nicht in steinhartes Herz reingehen. Da können wir Samadhi so viel üben, wie wir wollen. Wenn wir da nicht weich sind, dann kommen wir nicht rein. Das ist nämlich weich und warm, das ist vollkommen, das ist im Grunde genommen, merkt, fühlt man das gar. Das, was unendlich warm ist, das strömt im Grunde genommen aus. Ne? Das hat überhaupt keine Grenzen. Wenn es keine Grenzen haben, haben wir unendliches Mitgefühl mit allen Wesen. Oder unendliche Freude oder Mitfreude oder diese Dinge. Ne? Weil das Herzen keine Grenzen kennt. Aber wenn das natürlich versteinert ist, wenn das vernachlässigt ist, naja, dann hat das sofort Grenzen und dann kommen wir aber auch nicht ran. Dann muss man einen Presslufthammer ansetzen, um das ein bisschen aufzubohren. Und braucht euch nur die Meditation anzuschauen, wo die Probleme, deswegen lege ich euch das ja ans Herz, nach der Meditation zu reflektieren, was während der Meditation passiert ist. Und dann werdet ihr immer wieder sehen, es geht immer wieder um den Körper. Selbst da, Die Probleme entstehen dann kaum im Geist, sondern immer wieder im Körper. Sind immer wieder körperliche Probleme, die uns zurückhalten. Und es sollte uns doch im Grunde genommen ein bisschen zu denken geben. Für einen Mönch ist der Körper Körper, ne? Den gebraucht er, der ist da zum Gehen. Oder um zu sitzen. Und sonst braucht man im Grunde genommen gar nicht. Aber bei uns ist ja das, der Jahrmarkt, ne? Für uns ist der Körper der Jahrmarkt, der uns das Vergnügen bringt. Für die Menschen in der Welt. Kann man so viel machen. Da fährt man hin, dort fährt man hin, das hört man sich an, jenes hört man sich an, dieses sieht man sich an und jenes sieht man sich an. Ein Rummelplatz, ne? Im schönsten Wort. Und das haben wir, ja klar, ich sage ja nicht, dass das kann man ja euch nicht vorlassen, sondern so ist die Welt. Das hört man von Pike auf, wird man das erzogen dazu, ne? Dass der Körper der Rummelplatz ist, wo wir Vergnügen haben sollten eigentlich. Und dass das fecht man dann auch aus bis zum Vollsten oder kostet man auch aus bis zum Vollsten manchmal. Ne? Aber dass der Körper vom Geist, vom Chitta gesteuert wird, das ist uns noch nie aufgegangen. Wenn ihr wirklich mal so achtsam seid, dann merkt ihr, wie das Chitta überhaupt über den Körper verfügt. Weil das Erste, wenn das Chitta sich regt, dann das Nächste, was sich regt, ist das Herz. Es fängt nämlich an zu pumpen. Und dann fangen die Denkaktivitäten im Gehirn an. Und dann kommen die Emotionen hoch. Und je heftiger unsere Emotionen, umso mehr muss das Herz, also das physikalische Herz pumpen. Ne? Und dann legt man das Chitta ruhig und dann hört die Pumpe auf. Oh, geht langsam. Ne? Hochinteressant. Schaut euch das mal an.
Die Wahrnehmung mit den Sinnen ist dann quasi nur der Transporter. Der Befehlsgeber für die Sinneswahrnehmung ist wieder Chitta.
Der Körper nimmt die Sinne wahr, ne? Das ist klar.
Ja.
Die kommen hin, das sind Informationen, aber wenn das Chitta nicht rausgeht, weiß es nicht, was für Informationen angekommen sind. Ne? Mhm. Genauso wie wenn der Computer nicht an seinen Ports schaut, welche Informationen, weiß er nicht, ob ein Drucker angeschlossen ist oder ob die Maus sich bewegt hat oder das Keyboard gepresst worden ist.
Ja.
Aber wenn es rausgeht, weiß es natürlich alles. Ne? Mhm. Und die CPU muss ja auch immer durch alle, Peripherie, durch all die Peripherie laufen, um zu wissen, was alles da ist. Das ist ja ganz der Sinn und Zweck. Ne? Dass wenn wir die Taste drücken, dass dann auch was passiert. Ne? Und dann läuft nämlich ein Programm ab und genauso ist es bei uns auch. Wenn diese Taste gedrückt wird, dann läuft bei uns automatisch ein Programm ab. Und dessen sollten wir uns eigentlich gegenwärtig sein. Dass dann ein Programm abläuft und dann auch überprüfen, ob das Programm seine Funktion hat. Oder welche Funktion es hat. Ob das zu angenehmen Resultaten führt oder zu unangenehmen Resultaten. Und wenn das zu unangenehmen Resultaten führt, dann sollten wir doch das bitte sein lassen. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr mal Sorgen überprüft, dass es immer nur zu unangenehmen Resultaten und nie zu angenehmen Resultaten führt oder nie zu Lösungen. Und dann solltet ihr doch mal die Sorgen sein lassen. Die Nöte. Sich um andere Sorgen zu machen oder sich um selbst Sorgen zu machen, ist alles unnötiges Zeug. Da regen wir unser Herz, nur unser eigenes Herz auf. Aber in dem Sinne spreche ich dann vom physikalischen Herzen. Ne? Und mit der Meditation müssen wir versuchen, ne? Wir dürfen da nicht so starr sein. Sondern wirklich diese Geistesgegenwart ist so weich. Genauso wie das Herz weich ist. Das, was das Problem ist, immer wieder den Punkt bei der Übung ist, immer wieder den Geist auf den Punkt zurückzuziehen. Das ist zäh. Ne? Wir wollen nicht. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass wir das nicht wollen? Wir wollen das lieber denken oder wir wollen uns daran erinnern. Und deswegen ist es so schwierig, den Geist wieder drauf zurückzubringen. Und sobald er wieder drauf ist, springt er wieder genau zum selben Thema. Es ist zäh wie ein Kaugummi. Ne? Und je länger wir den Kaugummi im Mund gehabt haben, umso mehr klebt er.
Ich habe da ein langes Problem mit dem weichen Herzen, einen immer wieder an den Begriff.
Ja.
In einem, vor kurzem mal kam eine Sendung im Fernsehen, die habe ich zufällig mal gesehen, es war eine Dokumentation über einen Herzchirurgen. Mhm. Der hat einfach gesagt, das Herz ist einfach nur eine mechanische Pumpe, mehr ist es nicht. Ja.
Ich spreche ja nie vom physikalischen Herzen. Wenn ich vom Herzen spreche, dann spreche ich im Grunde genommen vom Chitta. Ne? Aber weil euch der Begriff Chitta nicht geläufig ist, deswegen nenne ich das Herz in dem Sinne von ein Herz für. Ne? Wir haben ein Herz für, zum Beispiel für Kinder, aber wir haben kein Herz für Mönche. Verstehst du? Das physikalische Herz ist wirklich eine Pumpe.
Ja.
Aber unser emotionales, sagen wir mal, unser rationales Herz und emotionales Herz, ne? Weil das Herz hat ja zwei, oder das Chitta hat, ne? Dann sprechen wir mal vom Chitta, um genau zu sein. Das Chitta hat zwei Funktionen. Einmal, oder zwei grobe Aspekte. Das ist das Rationale. Das, was wir normalerweise mit unserem Gehirn Kastel da verbinden und das Emotionale, wo wir normalerweise sagen Herz. Ne? Aber das sind nur zwei Aspekte von unserem Chitta. Noch lange nicht alles.
Also dann ist das Zweite dann das Herzensempfinden eigentlich.
Was?
Das ist das Herzensempfinden dann.
Herzensempfinden, ja, wie auch immer du das nennst.
Ja, wenn ich was empfinde eigentlich, ja, wenn ich eine Freude oder einen Schmerz empfinde, empfinde ich das über das Herz im Endeffekt. Ja,
ja. Das ist Chitta.
Das ist dann Chitta im Endeffekt, ja.
Das ist richtig.
Ja,
gut. Ja, natürlich, manchmal muss man ein paar Begriffe klären. Ne? Deswegen möchte ich im Grunde genommen auch in der Zukunft immer mehr das Chitta verwenden, um damit diesen Aspekt da von dem physikalischen Herzen rauszukommen. Aber ich habe jetzt gerade gesprochen, wie das Chitta, ne, über das Herz die ganze Funktion des Körpers im Griff hat. Ne? Das fängt nämlich das an zu pumpen. Ne? Das Chitta will was, ne? Und das muss das über den Körper machen und dann fängt es an zu pumpen. Ne? Irgendeine Reaktion, ne? Den Arm zu bewegen oder den Fuß zu bewegen, da muss ja gepumpt werden. Ne? Weil wenn man so ganz sitzen ist, ist der Herzschlag vollkommen ruhig. Und das Blut muss ja fließen. Ne? Wenn wir schneller laufen oder langsamer laufen, das ist alles über die physikalische Pumpe Herz. Ne? Da übt seine Kontrolle aus. Ne? Und das kann man, wenn man ganz klar und geistesgegenwärtig ist, kann man das sehen und beobachten. Ja, das ist ja hochinteressant. Ne?
Wie was passiert, wenn es mal ins Flimmern kommt, dieses Chitta?
Ins Flimmern?
Ist es dann physikalisch oder ist es dann irgendwie, wenn zum Beispiel ein Mensch jetzt, haben wir dann eben gesagt, irgendwie das ist immer ein Herzschlag eigentlich, okay. Jetzt kommt aber dieses Herz kommt mal, kann man es dann physikalisch sehen, wenn es ins Flimmern kommt, in Untat kommt oder in Unruhe?
Tja, das kommt vom Chitta aus.
Das kommt vom Chitta?
Ja, natürlich. Alles. Wenn das Chitta vollkommen in sich ruht, dann tut das der Kopf kein Herzflimmern auf, sondern dann ist der Herzschlag auf ein Minimum. Und zwar ist er dann auf ein dermaßen auf ein Minimum und der Atem auf einem derart Minimum, dass die Leute denken, wir sind scheintot. Du kannst nämlich alles mit dem Körper machen. Und früher haben sie die Leute begraben, weil sie gedacht haben, sie sind scheintot. Und die sind dann eben nach 7 Tagen aus dem tiefen Samadhi rausgekommen und fanden sich plötzlich unter der Erde wieder. Was dann nicht so schön angenehm war. Ne? Jetzt inzwischen kann man die Medizin, inzwischen kann sie zwischen Scheintod und Tod unterscheiden. Ne? Hat sie ihre Messinstrumente. Ja? In dem Moment, wo das Chitta rauskommt, und was will? Wusch, fängt der Körper an. Ne? Aber dann übers Herz und über den Atmen. Ne? Beides muss. Ne? Sauerstoff und. Das kennt ihr, das habt ihr doch schon sicherlich gehört mit dem Scheintod, oder? Und das ist genauso, wie wenn man im Apana im tiefen Samadhi sitzt. Ne? Das sitzt nämlich in derselben Position, ohne auch nur irgendwas zu bewegen und kaum, er atmet nicht. Ne? Also er atmet kaum, ne? So dass man das gar nicht mitkriegt, dass der noch lebt. Und dann hat man früher aus Unwissenheit hat man die Leute begraben. Und Gott sei Dank, manche sind auch Gott sei Dank vorher aufgewacht, ne? Und dann hat man gemeint, sie wären von den Toten zurückgekommen, aber gar nichts, nichts da. Interessant, ne? Das ist das genau das, worauf ich euch hinweisen will, dass das Chitta der Verursacher ist. Ne? Der Körper ist nur das ausführende Organ. Wenn du ein Schreiner bist und keinen Werkzeugkasten hast, dann kannst du nichts machen. Oder? Da kannst du Pläne im Kopf schmieden, aber wenn du nicht mal einen Bleistift und einen Zettel hast, dann kannst du nichts machen. Wenn du einen Bleistift und einen Zettel hast, dann kannst du einen Plan aufzeichnen. Das ist schon ein Werkzeug. Und das nächste ist dann das dann rauszuschneiden aus dem Holz. Oder das Holz zusammenzufügen. Ohne das kannst du auch nichts machen. Ein Schreiner ohne Werkzeug ist genauso gut wie ein Ingenieur ohne Werkzeug. Die Pläne sind nur im Kopf, ne? Und so ist das Chitta und der Körper, ne? Das Chitta ist der Planer, ne? Und der Körper ist der Körper und die anderen 4 Kandas sind im Grunde genommen die Toolbox. Oder mit anderen Worten kannst du sagen, das Spielzeug. Unser Spielzeug. Die 5 Kugeln, kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Bups, ne? Die da in einer Reihe schwingen. Stößt mal eine an, bups, dann stößt du die nächste an und so weiter. Und so fangen sie gegenseitig, stoßen sie sich an. Und so ist es mit unserer Toolbox von den 5 Gruppen. Du stößt eine an, wusch, und wird die nächste auch angestoßen.
Physikalisch nennen wir das Energie, Erhaltung, Satz.
Ja, es wird keine Energie hier im Universum verloren. Es weder kommt neue Energie hinzu, noch alte weg. Ne? Und wenn du denkst, dann wird es auch wärmer. Verbrät nämlich ganz schön viel Energie durch das Denken. Wenn ihr aufhört zu denken, dann werdet ihr plötzlich merken, wie viel weniger ihr essen müsst. Das ist unglaublich, was da für Energie verbraten wird. Das ist dasselbe wie bei der CPU. Ne? Je mehr sie zu tun hat, umso mehr Energie verbrät sie. Was?
Glüht sie
irgendwann mal. Ja, und bei manchen Menschen glüht der Kopf. Ne? Nein, das Chitta ist im Grunde genommen, ist weich, ne? Das hat im Grunde genommen keine Grenzen. Wir sind es, die es Grenzen setzen, wir sind es, die es einkapseln und wir sind es, die es im Grunde genommen gar nicht erkennen. Das ist ja das ganze Problem. Was wir sehen, wenn wir von uns sprechen, dann ist es eine dieser 5 Gruppen. Einmal beziehen wir uns auf den Körper, das nächste Mal beziehen wir uns auf eine Erinnerung, ne? Anderes Mal beziehen wir uns auf ein Gefühl und dann beziehen wir uns auf einen Gedanken. Oder auf eine Kombination dieser Ideen sind zum Beispiel Kombinationen von Erinnerung und Gedanken. Und das ist alles. Es gibt nichts außerhalb des, was wir als Ich bezeichnen würden. Es ist eine Kombination. Eine sehr lange Kombination. Wenn man das in Computersprache aufschlüsselt oder in Assemblersprache aufschlüsselt, ist es eine sehr lange Kombination, aber das ist nichts anderes als das Ich. Der eine hat fünfmal den Körper und dann viermal Gefühl und dreimal Erinnerung und zehnmal Denken, ne? Und der andere hat hundertmal Denken und einmal Gefühl und einmal Erinnerung und einmal Körper. Ne? Das ist die Kombination und das macht unseren Charakter aus. Jetzt mal ganz grob gesehen. Ne? Einfach zum Verstehen. Und die Kombination von fünf Gruppen, das ist ja unendlich. Ne? Jetzt überlegen wir mal nur die Kombination von drei Farben. Das geht ja schon in den Millionenbereich, gell? Und jetzt dann nochmal zwei Gruppen noch dazu. Oh, ja. Das sind ja Milliarden oder Billiarden, ne? Möglichkeiten. Und so viele sehen wir ja. Das sind ja so viele verschiedene Charaktere. Und es ist einfach nur aus der Kombination von diesen Gruppen. Aber niemand schaut auf das Chitta, den Verursacher von all diesen, den Bauer von dieser Gruppe. Gestern habe ich über diese Fabrik gesprochen, ne? Die das Ich ständig baut. Stellen wir mal diese Fabrik, die das Ich ständig baut, zur Ruhe, dann fangen wir nämlich an, langsam Angst zu bekommen. Wenn wir das Kartenhaus vom Ich nicht ständig aufbauen, nicht ständig pflastern, und dann, oder sofort mal die Frage stellen, wer ist das? Oder das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Dann fängt nämlich dieses Ich oder unsere Vorstellung, was wir sind, zum Flattern an. Und es kann große Angst hervorrufen. Dann kriegen wir nämlich mit, dass das gar nichts Festes ist, dass unsere Persönlichkeit gar nichts Festes ist, sondern ein ständiges, sich veränderndes Ding. Das wissen wir ja, wenn wir ein bisschen reflektieren, wenn wir vor fünf Jahren schauen, was wir gewesen sind, oder vor 20 Jahren, oder vor 30 Jahren schauen, wollen wir immer was anderes. Ne? Dann haben wir nie dasselbe. Oder hast du vor 30 Jahren genauso gedacht, wie du heute denkst? Genauso gefühlt, wie du heute denkst? Hat dir das die Dinge genauso geschmeckt, wie sie dir heute schmecken? Nein, alles hat sich geändert.
Wissen Sie, war das
Gefühl. Ja? Also da ist im Grunde genommen kein Festes. Deswegen muss es auch zusammenkrachen. Wir bauen das nur ständig auf, ne? Und das merkt man, wie wir das aufbauen, in dem Moment, wo uns jemand angreift. Der Schuss hat gesessen, ne? Und dann ist ein Loch da, und dann sofort wird es aufgebaut, ne? Sofort wird es wieder gestopft, ne? Mit den ganzen Entschuldigungen, die wir haben, wird das Loch wieder gestopft und dann ein bisschen, wenn das häufiger kommt, dann wird ein bisschen Schutzwall darum gebaut, dass das nicht mehr passiert, ne? Dass die uns da nicht mehr angreifen können. Und so bauen wir unser Ich ständig auf. Und wenn wir das vollkommen sausen lassen und sagen, das ist doch wurscht, ne? Wir schauen mir einfach an, was da passiert, dann haben wir auch keine Probleme mehr mit unserer Umwelt und keine Probleme mehr mit den Menschen, mit den Situationen, mit der Umwelt. Da ist niemand mehr, der uns ausraubt oder der uns wehtut oder der uns verletzt, sondern da sind die Dinge nur so, wie sie sind. Da ist eine Sinnesempfindung, da ist ein Gedanke, da ist ein Gefühl und das ist alles. Die Gefühle gehören uns nicht. Weil wenn uns die Gefühle gehören würden, dann können wir doch mit denen machen, was wir wollen. Schlechte Gefühle könnten wir rausschmeißen und gute Gefühle erzeugen. Dann können wir das. Wenn ihr sagt, nö, dann gehören euch die Gefühle nicht. Bei Gedanken genau dasselbe. Gehören euch die Gedanken? Dann könnt ihr dann nämlich nur noch das denken, was ihr wollt. Und all die anderen Gedanken, die ständig reinkommen, ihr könnt doch gar nicht reinkommen. Ihr habt sie doch gar nicht eingeladen. Also können es doch gar nicht eure Gedanken sein. Und dasselbe ist mit Erinnerungen. Wie viel Prozent von den Erinnerungen sind wirklich die wo wir uns daran erinnern wollen? Ein Bruchteil. Ein ganz kleiner Bruchteil. Bei Gedanken, bei Erinnerungen, bei Gefühlen. Alles gehört uns alles nicht. Und der Körper gehört uns am wenigsten noch. Der macht nie das, was wir wollen. Wenn er krank ist, dann sagen wir, wenn wir sagen, okay, jetzt bist du aber gesund. Und dann schauen wir mal, ist er dann gesund? Nö. Auch nicht. Wenn wir sagen, du sollst aber nicht sterben, stirbt er dann trotzdem, oder? Also gehört uns doch nichts. Von diesen Dingen gehört uns nichts. Wir haben die uns nur angewöhnt. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Weil die immer ständig in unserer Nähe waren, haben wir gesagt, das gehört mir. Was alles in diesem Umkreis ist, gehört mir. Ob das jetzt nun Gedanken sind, ob das Erinnerungen sind oder ob das Körperteile sind, das gehört einfach mir. Ne? Und wehe, du kommst daher und nimmst nur was weg. Ne? Interessant. Als wir hier in diese Welt kamen, da waren wir vollkommen nackig, hat uns nichts gehört. Ne? So wie die Leute in die Geisterstadt kommen. Ne? Und dann findet man das und dann findet man jenes und dann nimmt man das an sich und dann baut man sich ein Haus oder dieses oder jenes und so und plötzlich gehört einem diese ganzen Dinge. Ne? Man findet einen fetzen Stoff, dann macht man sich eine Kleidung drauf und dann irgendwann kommt später mal ein anderer und sagt, das will ich aber haben. Ne? Und dann sagst du, das gehört mir. Vollkommen vergessen, dass wir das irgendwann mal gefunden haben, aufgeglaubt haben. Ja. Und wenn wir das irgendwann mal aufgeglaubt haben, dann ist es doch nicht was uns wirklich gehört. Das nehmen wir uns und bedienen wir uns das, ne? Aber das gehört uns nicht. Und das hat seine eigene Natur. Und so ist es mit diesen fünf Gruppen. Das hat alles seine eigene Natur. Die gehören uns nicht. Aber alles, unser ganzes Leben geht um diese fünf Gruppen. Ne? Teilweise bilden wir das Denken aus. Ne? Andere bilden die Erinnerung aus. Andere bilden den Körper aus. Ne? Und alles dauert seine Zeit. Ne? Der Leichtathlet, der muss seinen Körper 15 Jahre geschmeidig machen. Ne? Und wenn wir studieren, dann müssen wir mindestens 4 Jahre studieren, ne? um das Fach dann so kapiert zu haben. Ne? Und wenn wir meditieren, dann erwartet man, dass wir an einem Wochenende die Erleuchtung finden. Weil den Geist müssen wir nicht geschmeidig machen, oder das steht da. Ne? Genauso. Ist alles Übungssache. Und das Herz weich machen, das ist eine der wichtigsten Übungen. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon hierher kommt und wie lange ihr schon die Metta-Meditation macht. Im Grunde genommen müsst ihr das, so wie das da immer gesagt wird, ihr keine Feinde mehr in dieser Welt haben, euer Herz vollkommen ausfließen. Ne? Aber wenn ich das mal so bemerken darf, ne, das ist aber nicht der Fall. Das ist ganz schön hartherzig, ne, wie man so im Deutschen sagt. Ne? Und was ist hartherzig, ist egoistisch. Ich will für mich. Ne? Das ist hart. Je mehr ich für mich will oder meinen Wünschen oder meinen Ideen oder meinen Vorstellungen entsprechend, das kann jetzt dann natürlich auch andere mit einschließen, ne? Aber ich will, ne? Umso hartherziger wird es, umso härter wird es. Und das müssen wir aufbrechen. Und die Meditation, das Erste müssen wir sehen, ne? Müssen wir sehen, wie hart das Herz ist, ne? Und das schmerzt natürlich. Das ist ganz klar. Und weil ihr das Chitta wahrscheinlich nicht erfahren könnt, dann könnt ihr das an eurem physikalischen Herzen sehen. Das zieht sich nämlich sofort zusammen. Wie eine feste Hand umgreift das, ne? Wenn euch was Unangenehmes passiert, wenn ihr was nicht machen wollt, das umgreift, das ist umklammert, das wie eine eiserne Hand, ne? Und dann seht ihr sofort, das ist falsch. Etwas, was euch Angst einflößt. Na, im eisernen Griff ist euer physikalisches, jetzt spreche ich vom physikalischen Herz. Ne? Schaut euch das an. Wenn euch was nicht passt, eisernen Griff. Und davon, das ist das, was ich als hartes Herz beschreibe. Ständig im Griff davon. Ich bitte euch, schaut euch das an. Und ihr werdet es merken. Auch wenn ihr das jetzt nicht so ganz glaubt. Braucht ihr euch nur eine dieser Reflexionen, ne, am Abend nach der Meditation. Ne? Und dann nochmal durchgehen, ne, und dann sehen. Ne? Und bis zum morgen mal so ein bisschen Achtsamkeit auf euer physikalisches Herz werfen. Ne? Ein bisschen gegenwärtig sein. Und am Abend in der Reflexion dann mal nachzusehen. Und dann werdet ihr das sehen, dass das stimmt. Und dann wisst ihr, wie viel Arbeit zu tun ist. Ne? Das muss man mich dann in jeder Situation aufmachen. Und das ist gar nicht einfach. Ne? Weil wir haben Angst, es wird uns was genommen, es wird uns was wehgetan oder dieses oder jenes. Es sind nur ständig Ängste, die unser Herz richtig in eisernen Griff halten. Ne? Und dann ist es auch Hass oder Gier. Also wirklich, ich bitte euch, das anzuschauen. Und dann werdet ihr das sehen, ne, dass ich nicht so Unrecht habe, wenn ich sage, ihr seid hartherzig. Ne? Und ein weiches Herz ist das jemand. Jemand, der meditiert, der muss ein weiches Herz haben. Und deswegen habe ich da, ich glaube 2007, wo ich das erste Mal in Deutschland gewesen bin, habe ich nur auf diesem Thema rumgehakt. Über Großzügigkeit ist nämlich ein weiches Herz. Über Achtung ist auch ein weiches Herz. Und über Dankbarkeit ist auch ein weiches Herz. Das sind die Grundvoraussetzungen, bevor wir überhaupt uns hinsetzen können und praktizieren können. Und die Reaktion war natürlich dementsprechend. Das wollen die Leute nicht hören. Die wollten nur wissen, wie man meditiert. Und das geht. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht mit dem harten Herzen, du kannst nicht mit dem harten Herzen meditieren. Da kriegst du deinen Geist ein bisschen unter Kontrolle, aber das ist schon alles. Ne? Und da gibt es auch andere Methoden. Da braucht man nicht hinzusetzen und zu meditieren. Meditation führt zu einem wirklichen offenen, also vollkommen offenen Chitta. Ein Chitta ohne Grenzen. Ne? Und dann weiß man, was Mitgefühl ist, ne? Weil man dieses grenzenlose Chitta mitbekommt. Und dann weiß man, was mit Freude ist. Weil man dieses grenzenlose Chitta mitbekommt. Das freut sich dann. Das kann sich mit anderen freuen. Über Kleinigkeiten. Und es kann mit anderen mitfühlen, aber nicht mitleiden, bitteschön. Das ist nämlich kein Mitgefühl, sondern das Mitleiden ist was sehr Egoistisches im Grunde genommen. Da hat man nämlich nur Angst davon, in die Situation des anderen zu kommen. Und dann leidet man schon mit. Ne? Aus diesem einen Grund. Mitfühlen ist fühlen, dass der andere leidet. Ne? Aber das heißt doch nicht mit zu leiden. Hä? Das ist ein offenes Herz, ne? Das Mitfühlen ist, aber nicht mitleidet. Und das dankbar ist. Dankbar für jede Sache, für jede Kleinigkeit, ne? Die uns gegeben wird. Die uns offeriert wird. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten während des Tages. Bitte ich euch auch in eure Reflexion. Wo Leute was für euch tun. Oder wo eine Situation für euch gut ausgeht. Und da kann mir immer dankbar sein. Nicht, das ist mein Recht. Das kommt nämlich vom harten Herzen, nicht vom weichen Herzen. Das ist mein Anrecht.
stellst mir eine Frage, als ein kleines Baby oder irgendwie, das hat noch ein weißes Herz. Und je mehr dann es zunimmt, mit Alter, mit Wachsen ankommt, umso härter wird das Herz.
Ja.
Und das, die Umwelt und das, die Erziehung macht das Herz hart.
Nein. Du warst wahrscheinlich letztes Mal nicht da, wo ich das erklärt habe. In den ersten Jahren, egal ob das jetzt so 9 oder 15 Jahre sind, als wir aufgewachsen sind, war das mehr 12 oder 13 Jahre, hat das Chitta so viel zu tun, um diesen Körper zu programmieren, dass er tut, dass er funktionieren kann. Das erste, was es lernen muss, ist verdauen. Das nächste, was es lernen muss, laufen. Dann muss es, und laufen, dann musst du die ganzen Muskeln koordinieren und die ganzen Informationen koordinieren vom Gleichgewicht. Ha? Du, das ist keine einfache Aufgabe. Wer mal einen Roboter programmiert hat, der weiß, wie schwierig das ist. Ne? Und dann müssen wir sprechen lernen. Das ist alles noch relativ, das sind die ersten 5 Jahre. Das ist alles noch relativ einfach. Und dann müssen wir denken lernen. Das Chitta hat überhaupt keine anderen Möglichkeiten rauszugehen, als diese Dinge zu lernen. Weil es will ja diese Toolbox benutzen. Und dann, wenn es fertig ist, und es ist 12, 13 Jahre, dann kommen die Kilesas raus. Ne? Und dann kannst du natürlich sagen, die Gesellschaft hat es anprogrammiert. Nein, das ist im Grunde genommen in uns schon programmiert. Ne? Dann kann es nämlich raus. Ne? Dann kann es nämlich diesen Körper zu seinen Zwecken, ist ja im Grunde genommen ein zweckgebundenes Ding nach dieser Körper. Genauso wie man Roboter zweckgebunden machen, einsetzen. Der soll die Arbeit machen. Und dafür programmieren wir eben halt stundenlang oder tagelang oder wochenlang oder konstruieren, ne? Damit er diese Arbeit macht, ne? Und dann, wenn er die Arbeit machen kann, dann arbeitet er, ne? Und genauso dann arbeiten die Kilesas. Das siehst du. Jetzt ist es, glaube ich, zwischen 9 und 10. Ne? Früher war es 11, 12. Ne? Bei manchen, die Nachzügler sind, da siehst du richtig, wie die Kilesas rauskommen. Dann sind die nämlich nicht mehr lieblich anzuschauen, sondern dann gehen sie uns nämlich schon auf die Nerven. Schau dir kleine Kinder, ich beobachte die gerne. Manchmal kann das natürlich sein, dass es auch schon früher rauskommt. Ne? Aber im Grunde genommen ist es so, im Generellen ist es so. Ne? Die sind so lieb anzuschauen, solange sie jung sind. Ne? Und dann in dem Moment, wo sie älter werden, und das fängt dann schon mit der Pubertät ja schon an. Ne? Dann werden sie aufsässig und dann kommen die Kilesas raus. Körperlicher Form auch. Ne? Pickel, die ganzen Hässlichkeiten kommen dann raus. Ne? Dann verändert sich nämlich der Körper entsprechendem Karma. Ne? Und vorher baut er sich nur auf. Wir kommen ja nur in die Umgebung rein oder in die Gesellschaft rein, in die wir karmisch reinpassen. Unserem Karma entsprechen. Deswegen kannst du nicht sagen, die Gesellschaft ist schuld, dass wir so verkorkst sind, wie wir sind, sondern unser Karma ist schuld. Ne? Nicht unsere Eltern sind schuld, dass sie uns falsch erzogen haben. Nein, das ist unser Karma. Die Schuld, wir können keinem anderen als uns selber die Schuld zuweisen. Ne? Verstehst du das? Weil der eine ist nämlich hier in Deutschland wiedergeboren, der eine ist in einer sehr autoritären Familie wiedergeboren, der andere ist in einer sehr weichen Familie wiedergeboren, der eine ist in einer sehr großzügigen Familie wiedergeboren worden, der andere ist in einer geizigen Familie wiedergeboren, der eine ist in einer armen Familie wiedergeboren, der nächste in einer reichen Familie. Und dementsprechend ist auch seine Erziehung. Aber das sind ja alles die Gaben von Karma, das ist ja alles das Mitgift, die Mitgift, wie man so schön sagt, ne? Von unserem letzten Leben. Ja, der eine hat halt eine große positive Mitgift, der andere hat eine große negative Mitgift. Und das kannst du doch den Eltern nicht anlasten oder der Gesellschaft anlasten. Das kannst du doch nur dir anlasten. Und dann bist du nämlich schon wieder gleich im Gleichgewicht. Ne? Dann fallen nämlich die ganzen Vorwürfe gegen Gesellschaft und was auch immer. Ne? der Lehrer hat mir was Falsches beigebracht. Nein. Nicht? Das ist mein Karma, sowas Falsches zu hören. Und warum höre ich sowas Falsches? Weil ich früher anderen Leuten auch falsche Sachen erzählt habe. Und warum höre ich die Wahrheit? Weil ich früher auch den anderen die Wahrheit erzählt habe. Karma ist wirklich, ne, das zieht sich durch unser ganzes Leben durch und das ist 99,9% ist alles karmischen Ursprungs, ne? Wahrscheinlich 99,99%, ne? Insofern kannst du auch sagen, was auch immer dir passiert, ist dein Karma. Hast du selber gemacht, ne? Selber fabriziert. Genauso wie wir unser Ich jetzt fabrizieren oder wie wir das Karma heute, das kann man fabrizieren, ne? Das wir morgen erleben. Wunderschön. Das ist aber nicht fatalistisch, ne? Das so dürft ihr nicht sehen. Ne? Dann verhärten wir uns nämlich auch wieder nur. Ne? Sagen, ach, das ist dem sein Karma, dem helfe ich nicht. Und dann haben wir auch das Karma und dann hilft uns niemand. Und dann leiden wir genauso drunter, wie der jetzt, dem wir helfen sollten oder helfen könnten, leidet. Ne? Und so. Das ist auch wieder Karma. Es zieht sich alles. Das ist ja das eine, was... Wie heißt du?
Ich, Jürgen.
Ja, ich habe dich schon dreimal gefragt. Vielleicht kriege ich es ja noch mit. Das ist ja das, was von einem Leben zum anderen führt, ne? Karma.
Ja.
Also muss ich doch das, ne? Das ist doch dein Potenzial. Das ist dein positives Potenzial und das ist dein negatives Potenzial. Ne? Und das Schitter ist das Einzige, das Karma machen kann und das Karma macht. Das ist Avijja, ne? Das in unserem Herz, das in unserem Schitter verankert ist. Ne? Der Wille. Der Wille zu sein, der Wille nicht zu sein, der Wille zu werden oder nicht zu werden. Der Wille das zu tun oder jenes zu tun. Ein Lehrer zu werden oder ein Ingenieur zu werden oder ein Sozialhelfer zu werden oder was auch immer. Ein Lehrer. Alles das ist karmisch schon, das ist karmisch angelegt, ne? Ob man das jetzt nun dann machen, oder ob wir uns dann im letzten Moment entscheiden, was anderes zu machen, weil wir sehen, dass das führt vielleicht nicht zu guten Ergebnissen. Das ist dann unsere Entscheidung. Wir können uns jeden Moment entscheiden, dem Karma nachzugeben und in die Richtung zu laufen, oder sagen, nö, das läuft mir nicht richtig. Ne? So wie wenn du siehst, na, der Wasser läuft eigentlich durch die Wüste und nützt nichts und daneben ist eine vertrocknete Weide, dann leite ich doch das Wasser lieber durch diese vertrocknete Weide, was bei uns zum Beispiel großzügig ist, na, ist die Weide ist ein bisschen vertrocknet und dann leite ich doch das Wasser lieber durch diese Weide, dass es anfängt zu blühen. Anstatt dass ich das in Sand setze. Ne? Das ist unsere Entscheidung jetzt.
Habe ich früher versucht, meinen Arbeitskollegen klarzumachen, jeder hat den Chef, den er sich verdient hat. Also unser Dezernatsleiter, das war nicht gerade der Liebste. Ja, und da habe ich gesagt, den können wir nicht mehr ändern. Also ändern wir uns die Anschauung.
Ja, aber das kann man den Menschen im Grunde genommen nicht sagen. Ich kann das ja auch euch nur sagen, weil ihr herkommt und fragt, ne? Weil ihr Interesse habt, ne? Aber wenn ich da irgendwo in eine Fabrik reingehe, dann kann ich das den Leuten nicht erzählen. Und das stößt vollkommen auf Unverständnis, ne? Im Grunde genommen setze ich ihre Welt upside down, ne? Wie heißt das? Ich drehe die Welt um, ne? Das können sie da nicht können. Wollen sie auch nicht, ne? Weil die sind so jahrelang so aufgewachsen und glauben sie dann auch nicht. Der Abende Buddha hat gesagt, du sollst das Dhamma nur erzählen für die Leute, die Interesse für das Dhamma haben. Deswegen alle Formen von Propagation, von wie heißt das? Verbreitung. Ist ja im Grunde genommen gegen die Lehre des erhabenen Buddha selbst.
Ja.
Für den erhabenen Buddha war derjenige, der Mönch oder der Praktizierende, der Laie, der praktiziert hat. Das ist das Example, das ist das Beispiel, das die Leute anzieht, zum Kommen zu fragen, was machst du denn eigentlich? Das interessiert mich. Du bist ständig so ruhig. Wie kannst du das so ruhig sein, ne? Ich könnte es nicht, ne? Und dann sagt er, was er macht. Ich praktiziere oder ich habe mich im Buddhismus angeschlossen. Was ist denn das? Das Interesse ist doch das, was uns zuhören lässt. Ich kann doch nicht ein Preacher sein, ein Prediger. Da geht es nämlich vollkommen in die falsche Richtung, der Buddhismus. Ne? Hat der Buddha nie erlaubt. Der erhabene Buddha nie erlaubt. Ne? Und im Grunde genommen hat der erhabene Buddha nur den Arahants erlaubt, außerhalb seines Bereiches zu gehen, dass sie die Lehre weitertragen können. Ne? Tragen in dem Sinne, weil ein Arahant ist ja im Grunde genommen vollkommen fertiges Wesen. Der hätte das alles schon durchgemacht. Als Beispiel tragen. Ne? Deswegen gibt es ja auch in den Sutten oder in den Lehrreden, da sieht ein Laie einen Mönch unter seinem Baum sitzen, in Meditation, und bei ihm kommt das Gefühl auf, oh, ist der friedlich, das möchte ich auch gerne. Das ist das Beispiel. Buddhismus führt nur durch Beispiel zur Lehre. Wenn ich nicht das Beispiel bin, wenn ich da hier wie ein Affe da rumtanze auf der Bühne oder rumsitze, ne, dann bin ich sicherlich kein gutes Beispiel. Dann sollte ich lieber mein Maul halten und praktizieren, dass ich ein gutes Beispiel werde, als den Buddhismus zu predigen. Oder? Aber wenn ich natürlich die Werte verinnerlicht habe, in mir selber hervorgerufen habe, von denen der erhabene Buddha spricht, na, dann kann ich das ja auch sagen. Und dann weiß ich aber auch was, und wieso und weshalb. Ne? Dann brauche ich da nicht erst in den Sutten nachzulesen, warum ist das denn so und das denn so, sondern dann weiß ich das einfach aus eigener Erfahrung. Und da habe ich natürlich den Vorteil, ich komme nie in Verlegenheit. Und ich brauche mich auf nichts zu stützen. Ne? Also auf meine eigene persönliche Erfahrung. Und da gibt es eben auch Dhamma-Vorträge aus dem Stegreif. Ne? Gibt es eigentlich immer noch. So, also jetzt Fragen? Ja.